Am Abend saß Frechter bei Schwannecke. So weit war er nun in knapp 3 Wochen. Bereits Besprechung bei Schwannecke. Gestern noch romanisches Café, gestern noch Tabak auf dem Boden, Zigaretten und Zigarrenstummel auf dem nackten Boden, Marmortische, eine Schale Haut, 2 Eier im Glas. Heute teppichbelegtes Parkett, lauschige Kojen und Wein und Braten und Sauce Bearnaise. Frechter kam um 11 Uhr. In der Nebenkoje saß die Käthe mit einem Rechtsanwalt. Schwarzes Abendkleid mit Rose. Sie sah gut aus. Er wartete. Kommen und gehen im Hinterzimmer nach einer Premiere die Prominentesten. Kommen und gehen große Männer, große Frauen, kleine Frauen, schwarze, blonde, braune, Engländerinnen, weißblond und groß, kleine Italienerinnen, schwarz und bunt, eine Japanerin, Schlitzauge und gelb, eine blonde Preußin, eine quibblige Französin, ein schmaler, schlanker, tragischer Filmschauspieler, ein schmaler, blonder, schwermütiger Maler, ein dicker, kleiner Filmdirektor, ein hässlicher Regisseur. Schließlich sprachen alle österreichisch, alle, auch die Japanerin mit den Schlitzaugen. Mohnkopf kam. Frechter bestellte großzügig, ging bald in medias res. Das Buch nicht größer als 5 Bogen, dazu Illustrationen, 1,50 das Buch, wie das Honorar. Frechter verlangte Pauschale und Prozente.
Nee, doppelt, sagte Mohnkopf. Gibt's nicht.
Sagen wir also Vorschuss und Prozente? Mohnkopf handelte. Er wollte nur Prozente geben, 10 Pfennig fürs Buch. Nein. Und 2000 Mark im Voraus.
Wer schreibt's denn?
Fragte Mohnkopf. Ich werde alle Prominenten um kurze Artikel bitten, Dichter, eine Schauspielerin, Kritiker, Journalisten, Sportgrößen, einen Großindustriellen, einen von der Regierung, lassen Sie mich nur machen. Ich zeichne als Herausgeber und vor allem einen langen Artikel Käsebier über Käsebier, aber nicht unter 2000 Mark Vorschuss. Ich garantiere einen Bombenerfolg. Und darum will ich Prozente. Sie handelten. Käthe kam an den Tisch. Frechter fragte, waren Sie schon bei Käsebier? Nein, sagte Käthe. Ich hab's jeden Abend hinausgeschoben, aber morgen gehe ich bestimmt. Es soll nur so voll sein, dass man ohne Beziehung gar nicht reinkommt. Ist es wirklich so gut?
Fantastisch, sagte Frechter.
Auf Wiedersehen, mein Herzchen, sagte Käthe. Wir telefonieren einmal.
Sie sehen, sagte Frechter. Sie sehen, Liebster, rief er Augur an, der düster den Kragen hochgeschlagen, ohne Hut, mit den letzten Zeitungen durchs Lokal schlich. Waren Sie schon in der Hasenheide?
Ja, es lohnt sich hinzugehen, wenn man so etwas überhaupt wichtig nehmen kann, lohnt es. Die Reaktion steigt. Die Sozialisten wollen einen Panzerkreuzer bewilligen.
Ja, entsetzlich. Wir telefonieren einmal.
Sie sehen, sagte Frechter. Sie sehen.
Ja, Sie sind tüchtig, lachte Mohnkopf. Also, 1000 Mark und 5%.
Gemacht. Am nächsten Morgen begann Frechter zu telefonieren. Zuerst bestellte er bei Käsebier 20 Seiten Käsebier, ferner 10 Fotos, 1 privat, 1 Käsebier mit Frau, 1 Käsebier im Heim. Was tun Sie gern, Herr Käsebier?
Ja, was soll ich Ihnen da sagen?
Na, haben Sie Vögel?
Nee, vielleicht im Kopf.
Sonst irgendwelche zoologischen Interessen? Ich meine, Hunde oder Katzen?
Nee, nur meine Frau.
Haben Sie landwirtschaftliche Interessen?
Nee.
Haben Sie eine Laube?
Nee.
Treiben Sie Sport?
Ja, ich bin Radfahrer.
Na, großartig. Lassen Sie sich als Radfahrer fotografieren.
Ich radle aber man bloß so.
Ist egal. Lassen Sie sich im Rennfahrertrikot fotografieren.
Na, meine Kollegen werden mich schön veräppeln.
Wenn Sie im Wintergarten auftreten, wird Sie niemand mehr veräppeln. Und? 6 Fotos in Rollen. Und schreiben Sie nicht unter 20 Seiten bei Ihrer Lebensbeschreibung. Schreibmaschine und einseitig beschrieben. 6 Fotos in Rollen, Herr Käsebier. Frechter telefonierte mit Golisch. »Mein verehrter Herr Golisch, Sie müssen mir 5 Schreibmaschinenseiten schreiben über Käsebier. Mondkorb gibt ein Buch über Käsebier heraus.«
»Und was tun Sie dabei?«
»Ich helfe ihm.« »Hm, na, Sie sind tüchtig. Also, Sie schreiben doch. Ganz erste Leute haben mir schon zugesagt. Von Lambeck gar nicht zu reden. Gut, ich werde Ihnen einen Artikel senden.« »Wie reizend, Herr Golisch. Sie sind ja doch zurzeit der beste Berliner Lokalreporter. Ich habe in letzter Zeit erstklassige Sachen von Ihnen gelesen.« Frechter hatte am Abend das Buch beisammen.
»Hallo? Hallo, Miezeken. Hier Maria Patke, wer spricht?«
»Na, Fräulein, warum denn so mit der frisierte Schnauze? Hier Oskar Meier.«
»Mensch, Meierchen, seit wann denn?«
»Heute Nachmittag. Na, das ist ja mal ein Freudentag.« »Wie geht's dir denn?«
»Jott, mies. Immer zu viel zu tun, wie so eine Tippse eben geht. Arbeit und Arbeit.
Und Männer, bei mir gestrichen. Brief.« »Na, mal. Probieren wir mal. Was Sie denken, ist nicht, Herr. Also gehen wir ohne das heute bummeln, hm?«
»Heute geht nicht. Wieso nicht? Also morgen? Wo denn?«
»Hasenheide.« »Mensch, dazu kommst du von Paris, um mich in die Hasenheide zu führen? Bist du plemplem?«
»Nee, ja nicht. Ist der neueste Schick.«
»Was denn? Hasenheide? Freundchen, ich tanz nur noch bei Majowski. Unter Meinecke Straße mach ich's nicht.«
»Na gut. Vorher aber essen wir bei Stöckler, hm?«
»Ja, ich bin sehr für Präpelei. Ich hol dich so gegen 8.«
»Gemacht. Gemacht, mein Schatz.«
»Hallo. Hallo, hier bei Weißmann.« »Ist gnädige Frau zugegen? Hier Meier Paris.«
»Einen Augenblick, bitte.«
»Hier Margot Weißmann. Hier Oskar Meier.«
»Ach, guten Tag, Herr Meier. Seit wann sind Sie denn im Lande, hm?«
»Heute Nachmittag, gnädigste, und mein erster Anruf sind Sie.«
»Na, unwahrscheinlich. Aber ich bitte Sie. Ich freue mich, endlich wieder eine Berlinerin zu sprechen. Muttersprache, Mutterlaut. Na, wollen wir gleich was verabreden? Wann kann ich Sie bei mir sehen?«
»Na, das besprechen wir ein andermal. Ich plane einen Überfall. Ich will mit Ihnen um 9 Uhr zu... Also, raten Sie mal, hä?«
»Käsebier.«
»Richtig! Richtig, also richtiger Tipp. Kann man da überhaupt noch drüber schreiben, hm?«
»Es kommt doch nie auf das Was, sondern immer das Wie an. Lambeck hat ihn entdeckt, etwas gravitätisch wie immer. Also für Humor ist noch genug Platz. Meierschen Humor, notabene. Aber 9 Uhr ist zu spät. Ich glaube, man muss um 8 Uhr da sein, wenn man keine Beziehungen hat.
Ich habe eine Karte von einem Freund von Käsebier.
Trotzdem, 8 Uhr ist besser. Wo sind Sie?«
»In Halensee, Joachim-Friedrich-Straße, wie einst und je.«
»Also seien Sie um 7:30 hier am Kurfürstendamm und essen Sie mit mir ein Butterbrot. Mein Mann wird ja leider nicht da sein, er hat jetzt viel zu viel zu tun. Mit unserem Wagen sind wir um 8 Uhr gut dort.«
Um 7:30 stand Meier Paris vor Margots Haus. Man hat ihm den Bauch aufgeschlitzt, dachte er. Gott, wie furchtbar, diese wahnsinnigen Architekten, das Haus. Wilhelminisches Barock hatte früher eine Tür aus Holz gehabt, mit Fenster in ihrer oberen Hälfte. Jetzt war sie bis zur ersten Etage erhöht worden und bestand nur aus Glas. Meier dachte, wie grässlich das ist, so von aller Welt gesehen die steile Treppe hinaufgehen zu müssen. Er war froh, als er im 1. Stock klingelte. Rechts die kleine Garderobe, bevor man in die Diele kam. Die Diele aus rotem Marmor, geriefte Pilaster aus Eichenholz mit vergoldeten korinthischen Kapitälen als Türumrahmung. Bemalte Supraporten darüber, Mädchen in der Frisur der 90er Jahre in Chiffongewändern, rosa, blau, gelb, in Frühlingsgärten einen Reigen schwingend. In der Mitte der Diele ein Marmorspringbrunnen. Meier dachte, als ob ich zu meinen eigenen Großeltern komme. Und dabei alles von 1912.
Er wurde in den großen Salon geführt.
Chippendale-Möbel, Kommoden, Stühle, die Wände mit rosa Seide, viel Sofas, schwellende Pfühle, dachte Meier und hatte Angst, sich hinzusetzen. War man klein, wenn auch noch so schlank, kam man aus so viel Daunen schwer wieder hoch, und von der Hausfrau entgegenstürzen konnte keine Rede sein. Also blieb er lieber stehen. Er sah Margots Bild über der Kommode. Elegant, dachte er, und das war auch die Absicht. Die blonde Margot in blassgrau Seide. Unähnlich. Der Kopf aufs Dekolleté hingemalt. Sie schwabbelte ihm sehr nett entgegen. »Also, lieber, endlich im Lande, wie geht's denn? Ach, ich freue mich ja so, Sie zu sehen. Ich muss Ihnen erzählen, Käthe ist in Berlin, wissen Sie schon? Na, wenn ich Ihnen erzähle, mit wem sie was hat, lachen Sie sich schief. Aber wir wollen gleich gehen, sonst wird's zu spät.« Sie chauffierte. »Wo lang?« »Ich denke, Ufer bis Hallisches Tor.« »Schön, gut.« Sie dachte, »oh Gott, den hätte ich beinahe geheiratet. Womöglich überlegen, ob man sich massieren lässt oder nicht. Ich habe neulich Lotte Hoffmann getroffen. Sie sah so müde aus, so schlecht angezogen, so hässlich. Alles, weil sie so schuftet. Trotzdem, mir fehlt auch viel. Immer ist er müde abends und Spaß machen tut's mir auch nicht und viel Verständnis hat er auch nicht. Das Kleid von Hammer findet er zu teuer und ein neues Toilettezimmer auch, wo ich mich vor dem alten Spiegel kaum noch zurechtmachen kann. Na, Oskar, was ist?
Ich freue mich, wie hübsch du aussiehst, Mädchen.
Sowas hört man immer gern. Unjung, wie ich jetzt bin. Fishing for... Ach, Sie sagen das so. Ich bin oft recht verzweifelt, Ossi. Ich bin, na, sagen wir, Sie wissen ja, wir hatten ja Tanzstunde zusammen, 32 Jahre.
Sei ehrlich, Margot, 34 Jahre.
Scheusal, also 34. Adolf ist bald 50 Jahre alt. Wie lange noch und man ist ohne Reiz. Ich habe deshalb die Kleine bekommen. Ich habe gehofft, dann ist das Alter leichter, aber das hilft einem auch nichts.
Margot, Sie sind doch schön, reich, elegant. Sie haben einen netten Mann und ein hübsches Kind. Bloß wegen der Liebhaber?
Sie unterschätzen die Liebe. Sie überschätzen sie. Vielleicht.
Sagen Sie jetzt nur nicht, wir beide. Es ist viel leichter, auf dem Hintergrund der guten Bürgerlichkeit Abenteurerin zu sein, als auf dem Hintergrund der Bohème. Außerdem hatten Sie keinen Mut, mein Herz. Mit wem haben Sie schon im Bett gelegen, wenn ich fragen darf?
Das ist unverschämt. Von sowas spricht man nicht, sagte sie halb gekränkt, denn sie wusste nicht, ob es reizvoller machte, zur Zeit viel erlebt zu haben oder wenig. Sie waren da. Das Auto wurde verstaut, etwa 6 weitere Autos warteten, sie trug unter einem übergewaltig dicken Bisamfell ein schwarzes Kleid, das sie noch schlanker machte, als sie ohnehin war, und in dem sie sehr angezogen aussah, obwohl Hasenheide einen billigeren Anzug verlangte. Draußen standen 2 dunkle Gestalten.
»Will jetzt hier fällig?«
Meier und Margot ließen sie unbeachtet.
4 Mark das Stück. Sie kriegen keine mehr, mein Herr.« »Ausverkauft!«
Die Herren schrien mit der Kassiererin, während die Damen in schwarzen Kaninchenmänteln ungeduldig warteten.
»So ein Irrsinn!« rief eine. »Lassen Sie einen noch rein!«
Der junge Mann an der roten Schnur, mit der der Gang versperrt war, an dem Eingang stand, sagte achselzuckend,
»Die Polizei ist doch überfüllt!«
sagte ein Älterer, der neben ihm stand.
»Also, ich gehe nicht weg. Ich gehe nicht weg. Ich denke ja gar nicht daran. Sollen Sie ihm noch ein paar Stühle reinstellen?«
rief ein Dicker.
»Sie haben ganz recht. Noch ein paar Stühle reinstellen. Ist ja lächerlich.«
Ein großer Schlanker.
»Lass doch«, sagte seine Frau. »Sie können doch auch nichts dafür, wenn überfüllt ist.«
»Na ja, ist doch lächerlich, das Gereiße. Komm, wollen wir ihn.«
»Ich gehe nicht weg. Ich denke nicht dran.«
Auf der anderen Seite schrie ein ganz kleiner im Diskant: »Ich gehe überhaupt weg!« So als wolle er aller Welt einen Tort antun. Margot sagte: »Ich hab's ja gleich gesagt, um 7 muss man da sein.«
»Das wäre das erste Mal, dass ich wo nicht reingekommen wäre«, sagte Meier.
»Wo ist der Tisch mit Herrn Golisch?« fragte er den Türhüter.
»Ich weiß nicht, aber ich kann den Herrn nicht durchlassen.«
»Erlauben Sie mal, der Herr ist der beste Freund von Herrn Käsebier und hält mir seit einer Stunde 2 Stühle frei. Ich will mich bloß mal umsehen.«
Der Türhüter ließ ihn durch. Drinnen im Saal war's dunkel, gerade sang ein Mädchen: »Walke Blätter, Walke Blätter.«
Er suchte 2 Stühle. Dicht gedrängt, immer 6 Leute um einen Tisch, saß der ganze viereckige Saal voll. Oben war eine Galerie. Hier entdeckte er 2 Stühle. Nicht günstig, aber immerhin Stuhl. Belegte sie höflich, stürzte herunter: »Ich habe meine Freunde gefunden. Oben links sind 2 Stühle auf der Galerie frei.«
»Ich muss erst mal den Geschäftsführer fragen. Herr Scholver, der Herr hat 2 Stühle. Kann er noch Billets bekommen?«
»Bitte, oben links auf der Galerie. Ein Freund hat sie mir freigehalten. Ich will sie Ihnen gerne zeigen.«
Lassen Sie noch Billets geben. Wenn die anderen Krach machen, sagen Sie vorbestellte Karten. Ne?«
»Verstanden«, sagte Meier, drückte ihm was in die Hand und ging zur Kasse. Der schwelende Krach brach los.
»Wieso kriegt der Herr noch Karten? Na, das ist ja unerhört. Was sind wir wohl nicht mehr fein genug für Käsebierstube, ja? Wer mal beschweren? Wo ist denn hier die Direktion? Na, ist ja lächerlich. Steht dran, ausverkauft, plötzlich kriegt einer. Das sind ja unglaubliche Zustände.«
Meier rief dazwischen: »Die Karten sind bestellt gewesen.«
»Schiebung, Sie kleiner Schnösel. Verbitte mir das. Wer sind Sie überhaupt? Sie haben ja nichts zu sagen. Ich werde mich beschweren.«
Meier hatte die Billets. »Aber meine Herren, wenn ich Ihnen sage, vor 3 Tagen bestellt.«
»Da könnte ja jeder kommen. Na, mich hat die Bude zum letzten Mal gesehen.«
Meier sagte leise zu Margot: »Nu bloß schnell Garderobe abgeben, sonst werden wir hier noch gelyncht.« Die Garderobe war belagert. Einfache Herren, brave Durchschnittsbürger standen wie Karyatiden. In erhobenen Armen hielten sie ihren eigenen Winterpaletot, den Mantel ihrer Frau, ihren eigenen Hut, den Hut ihrer Frau, ihren eigenen Schirm und die Überschuhe ihrer Frau. Mancher aber hielt für 3 oder 4. Eine einzige üppige Garderobenfrau bewegte sich langsam, aber es kam nicht darauf an. Auch wenn sie sich schnell bewegt hätte, nie hätte die Flut der Bekleidungsgegenstände ein Ende genommen. Meier machte Witze, sagte: »Hoffentlich übernachten wir hier nicht«, und richtete sich auf Dauerstehen ein. Margot fror, denn die Garderobe war ein Korridor und von der Seite pfiff es eisig. »Frühling nennt sich das«, sagte Meier. Geduldig wartete das Publikum, bis Meier mit »Nur aber endlich hierher, junge Frau« Bewegung in die Sache brachte.
»Sie haben ganz recht. Immer da drüben und wir ja nicht. Zustände herrschen hier, Zustände. Na, Fräulein, vergessen Sie aber nicht den linken Flügel, hä? Links sitzt's Herz. Man kriegt ja steife Arme.«
Um 9:30 betraten Margot und Oskar den Saal. Auf der Bühne waren Akrobatentänzer, das Mädchen war Schlangenleib, spreizte so die Beine, dass an ganz unwahrscheinlichen Stellen plötzlich Füße auftauchten, plötzlich bog sie sich nach hinten über, dass der Kopf auf der Erde mit den Füßen zusammenstieß, ein Hufeisen bildete, die Brüste saßen unbeweglich. Meier war entzückt.
»Ja, ich muss sagen, in sowas könnte ich mich heute noch verlieben.«
Margot war gekränkt. Warum sagte er sowas zu ihr? Aber Berlin hat kein Klima für die Liebe. Sowas sagt man nicht, wenn eine schöne Frau neben einem sitzt, dachte Margot. Taktlos ist es. Ja, diese Berliner Männer sind unmöglich. Überhaupt dieses Berlin. Kein Flair, keine Grazie, keinen Charme. Und dann kamen die Radler. Am Nebentisch entdeckte Meier einen Bekannten.
Er kam an den Tisch. »Darf ich Herrn Gödowitsch vorstellen?«
»Sind Sie beruflich hier?« fragte Gödowitsch.
»Das weiß ich erst um 12. Aber Sie?«
»Ich, ja, denken Sie, ich habe am Sonntag eine ganze Seite in der Breslauer Illustrierten nur Käsebier gehabt. Käsebier singt ein Chanson? In 7 Phasen. In Berlin habe ich schon vorige Woche eine ohne Menge Käsebier in den Zeitungen gehabt.«
»Geht also das Geschäft gut?«
»Ja, ich bin gar nicht so begabt, wissen Sie, wie die anderen unbegabt sind. Darauf kommt es überhaupt an. Es gibt fast nur Dumme.«
»Kellner, noch ein Helles. Willst du noch was, Margot?«
»Einen Kobler.«
»Kobler? In der Hasenheide? Ach, Mädchen, mit dir kann man nicht in die Hasenheide gehen. Ein Helles, Würstchen oder Kaffee bestellt man hier.«
»Also dann Kaffee.«
»Du scheinst hier nicht glücklich zu sein.«
»Nein, ich finde es schrecklich. Sehen Sie sich bitte das Publikum an.«
»Na ja, natürlich. Die Berlinerin versteht's nicht, sich anzuzehren«, sagte Gödowitsch.
»Jetzt brauchen Sie nur noch zu sagen, und kochen können Sie auch nicht in Berlin. Dann haben wir das richtige Gespräch. Dabei ist die Berlinerin heute die schickste Frau der Welt. Und das Essen in Budapest kann kein europäischer Magen vertragen.
Paprika plus Pfeffer, nein, danke.« »Also, Sie können sagen, was Sie wollen, aber die allgemeine Meinung...«
Und jetzt begann der Clown Tubi Tube, der herrliche Clown mit der Zigarrenkiste.